Es ist 5 Tage vor dem großen Fest und deshalb ist auch so viel los in der Stadt. Vermutlich sind alle Unterkünfte belegt und jede Menge Touristen laufen in der Stadt herum. Und irgendwie hat es sich herumgesprochen, dass heute ein VIP, eine bedeutende Person, erwartet wird. Und ohne dass es über Facebook organisiert worden ist, sind die Straßen plötzlich voll von Menschen. Einer fängt an, er legt einen Teil seiner Oberkleidung auf den Weg, ein anderer reißt grüne Zweige ab und legt sie daneben, und auf einmal ist die Straße bedeckt mit Kleidern und grünen Palmzweigen. Alle stehen an den Rändern und jubeln. Und dann kommt langsam eine eher unscheinbar wirkende Person näher, die auf einem Esel reitet. Deshalb unscheinbar, weil man auf einem Esel, vor allem wenn es noch ein junges Tier ist, ja nicht besonders hoch sitzt. Heute ist Palmsonntag und ich möchte die Stimmung beschreiben, wie sie in den biblischen Texten zum Ausdruck kommt. Und deshalb lese ich Abschnitte aus der Bibel vor und erzähle dann darüber. Und mir ist aufgefallen, dass in den Bibeltexten mehrere Prophetien drin sind. Und ich möchte auf 4 Punkte eingehen, die mit Prophetien zu tun haben. Die erste Prophetie: Jesus reitet auf einem Esel. In Johannes 12, ab Vers 12 steht: Als am nächsten Tag die große Menge, die aufs Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem käme, nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und riefen: Hosianna, gelobt sei, der da kommt in dem Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus aber fand einen jungen Esel und ritt darauf, wie geschrieben steht in Sacharja 9, fürchte dich nicht, du Tochter Zion, siehe, dein König kommt und reitet auf einem Eselfüllen. Dass Jesus auf einem Esel durch die Straßen von Jerusalem einzieht, hat einen ganz besonderen Hintergrund, weil diese Prophetie von Sacharja, die war ungefähr 520 Jahre vorher. Und er schreibt, ich lese das nochmal vor: Du Tochter Zion, freue dich sehr, und du Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter, ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eseln. Hier werden die Eigenschaften von einem gerechten und helfenden König beschrieben. Im Gegensatz zu dem damaligen König Herodes, der einen prunkvollen Palast hatte, war Jesus arm. Er hatte keine Besitztümer. Er hat aber die Nöte der Menschen gesehen. Er hat mit ihnen gesprochen, mit einfachen, mit kraftvollen Worten. Er hat Kranke geheilt. Er hat sogar Tote auferweckt. Jesus war ein sanftmütiger und gerechter König. Und die Menschen aus dem Volk haben ihn dafür geliebt. In was für eine Gesellschaft ist Jesus reingekommen? Das waren einmal religiöse Anführer, die Pharisäer und Schriftgelehrten, und die haben dem Volk unerträgliche Lasten aufgelegt. Und sie haben ihm, dem Volk, den Weg zu Gott mit selbstgemachten Regeln und Gesetzen fast verbaut. Dann gab es noch den Landesfürst Herodes. Der war mit der Frau seines Bruders zusammen. Der hatte prächtige Gebäude bauen lassen und er hat dekadente und grausame Feste gefeiert. Nur um seiner tanzenden Nichte einen Wunsch zu erfüllen, hat er Johannes den Täufer enthaupten lassen. Und dann war Israel noch von den Römern besetzt. und sie mussten hohe Abgaben zahlen. Rom war die beherrschende Weltmacht und Augustus war Kaiser in Rom. Seit dem babylonischen Exil besaß das jüdische Volk, von kurzen Unterbrechungen mal abgesehen, eigentlich keine staatliche Existenz mehr. Einmal waren die Perser da, dann waren die Griechen da, bis dann schließlich 63 vor Christus die Römer in Jerusalem eingezogen sind und dann das Land besetzt haben. Das war also die Situation zur Zeit von Jesus. Und die Menschen hofften auf einen Messias, einen Erlöser aus dem Haus Davids, der die einstige Größe und vor allen Dingen auch die politische Unabhängigkeit von Israel wiederherstellen sollte. Und zu diesen äußeren Abhängigkeiten von verschiedenen religiösen und weltlichen Autoritäten kamen noch bei überraschend vielen Menschen okkulte Bindungen dazu. Ich habe mich gefragt, warum Jesus so oft Dämonen austreiben musste. Und vielleicht hing das damit zusammen, dass das Volk über viele Jahrhunderte hinweg in Götzendienst verwickelt war. Und vielleicht waren da deshalb noch offene Türen für den okkulten Bereich. Also viele innere und äußere Bindungen. Und dann kommt Jesus. Jesus zieht in Jerusalem ein und die Erwartungen an ihn sind hoch. Er soll das Volk erlösen und er soll der neue König werden. In Lukas 19, ab Vers 36 steht, als er nun hinzog, breiteten sie ihre Kleider auf den Weg und als er schon nah am Abhang des Ölbergs war, rief die ganze Menge der Jünger, mit Freuden, mit lauter Stimme, und sie sprachen, gelobt sei, der da kommt, der König, in dem Namen des Herrn, Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Aber es gibt nicht nur Jubel beim Einzug nach Jerusalem, es gibt auch Widerstand, und der kommt von den Pharisäern. Im nächsten Vers steht, und einige Pharisäer in der Menge sprachen zu ihm, Herr, weise doch deine Jünger zurecht. Er antwortete und sprach, ich sage euch, wenn diese schweigen werden, so werden die Steine schreien. Und damit komme ich zur zweiten Prophetie von Jesus. Die Steine werden schreien. Wenn diese schweigen, werden die Steine schreien. Das ist ein kraftvolles Wort. Und es gibt tatsächlich Steine, die im Verlauf der Jerusalemer Geschichte eine besondere Bedeutung bekommen haben. Zum Beispiel gibt es heute in Jerusalem eine Mauer aus Steinen mit unzähligen Papierstückchen in den Ritzen. Und zwischen diesen Steinen verstecken sich die Klagen vieler Menschen. Es sind die stummen Schreie der Klagemauer, der Trauer über den zerstörten Tempel, aber auch über persönliche Nöte und Anliegen. Diese Steine schreien. Und das hat Jesus gesagt, wenn seine Jünger schweigen, werden die Steine schreien. Es gibt noch andere Steine. Es gibt ein Tor in der Ostmauer von Jerusalem. Und das hat seltsamerweise im 6. Jahrhundert nach Christus ein türkischer Herrscher zugemauert. Und man kann das heute noch sehen. Das Tor wurde mit Steinen verschlossen, damit niemand mehr durchgehen soll. Und auch diese Steine erzählen eine Geschichte. Und der Prophet Hesekiel hat 600 vor Christus eine Vision über das Osttor in Jerusalem. Hesekiel 44, Vers 1. Da schreibt Hesekiel, und er führte mich wieder zu dem äußeren Tor des Heiligtums im Osten. Es war aber zugeschlossen. Und der Herr sprach zu mir, Dies Tor soll zugeschlossen bleiben und nicht aufgetan werden, und niemand soll dort hineingehen, denn der Herr, der Gott Israels, ist dort eingezogen, darum soll es zugeschlossen bleiben. Und zu der Zeit, als Jesus gelebt hat, war das Osttor noch auf. Und Jesus konnte problemlos durch das Tor nach Jerusalem einziehen. Und es ist seltsam, wie manchmal Dinge in Existenz kommen, die Jahrhunderte vorher aufgeschrieben worden sind. Die Prophetie war 600 Jahre vor Christus. Christus ist durch das Osttor eingezogen und im 6. Jahrhundert nach Christus beschließt irgendein türkischer Herrscher, dieses Tor zuzumauern, was Hesekiel vorher schon gesehen hat. Die dritte Prophetie: Jesus weint über Jerusalem. Jesus zieht also auf dem Esel in Jerusalem ein und der Text in Lukas 19 geht weiter. Und als er nahe hinzukam, sah er die Stadt und weinte über sie und sprach: Wenn du doch auch erkenntest zu dieser Zeit, was zum Frieden dient, aber nun ist's vor deinen Augen verborgen. Denn es wird eine Zeit über dich kommen, da werden deine Feinde um dich einen Wall aufwerfen, dich belagern und von allen Seiten bedrängen und werden dich dem Erdboden gleich machen, samt deinen Kindern in dir, und keinen Stein auf dem anderen lassen in dir, weil du die Zeit nicht erkannt hast, in der du heimgesucht worden bist. Das sagt Jesus über Jerusalem und er weint. Jesus kannte die alttestamentlichen Texte. Und deswegen kann man das auch verstehen, warum ihm das so nahe geht. Weil der erste Teil der Prophetie aus Zacharia 9, wo es um diesen König geht, der auf einem Esel einzieht, die ist in Erfüllung gegangen. Aber den zweiten Teil der Prophetie wird diese Generation nicht erleben. Denn sie hat nicht erkannt, was zum Frieden dient. So hat es Jesus geschrieben. Es wird noch mal eine Zeit kommen, in der Jesus zurückkommt in seine Stadt und in der er den Völkern Frieden bringt. Und dann wird Israel ihn als König anerkennen. Und er wird den Völkern Frieden bringen und seine Herrschaft wird von einem Meer bis zum anderen sein, vom Strom bis an die Enden der Erde. Das ist nämlich der zweite Teil der Prophetie. Jesus weint über Jerusalem, weil er in die Zukunft schaut und weiß, dass seine geliebte Stadt so zerstört werden wird, dass kein Stein auf dem anderen bleibt. Das ist eine ganz klare Prophetie gewesen. Und ungefähr 40 Jahre später ist das eingetroffen. Im März 70 nach Christus, ausgerechnet an dem Tag, wo Passa gefeiert wird, beginnt die Belagerung Jerusalems durch die Römer und das Ganze endet mit der Zerstörung des Tempels und der Zerstörung der Stadt. 1,1 Millionen Juden haben in der Zeit ihr Leben verloren in Jerusalem und der Umgebung. Weitere 97.000 sind in die Sklaverei verschleppt worden. Zahlreiche Juden haben ihre Heimat verlassen müssen und haben sich rund um das Mittelmeer verstreut. Mit dem Tempel haben die Israeliten ihr geistliches Zentrum und ihre einzige Opferstätte verloren. Und auch das wichtige Amt des hohen Priesters konnte nicht mehr ausgeübt werden. Fast ein Drittel der Gebote, die Mose gegeben hatte, standen in der Verbindung mit dem Tempel und können seitdem auch nicht mehr praktiziert werden. Und während noch alle jubeln und Palmzweige auf den Weg streuen, sieht Jesus, was aus der Stadt werden wird, und er weint. Er weiß, dass die Stimmung des Volkes innerhalb von wenigen Tagen kippen wird und dass dieses Volk in wenigen Jahrzehnten über die ganze Welt verstreut sein wird. Und Jesus sieht seinen eigenen Tod voraus. Wie ein Weizenkorn wird Jesus in die Erde bzw. ins Grab gelegt, in dem er stirbt, und er bringt neues Leben für alle, die an ihn glauben. Johannes 12, ab Vers 23. Es ist alles in dieser Zeit des Einzugs nach Jerusalem. Es ist eine ganz dichte Zeit, ganz dichte Bibeltexte. Jesus antwortete dem Volk und sprach: Die Zeit ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben lieb hat, der wird's verlieren. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird's erhalten zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Obwohl alle ihm zujubeln, verspricht Jesus den Menschen keine heile Welt. Er sagt, dass er sterben wird und dass die, die ihm nachfolgen, das Gleiche erleben. Und er sagt, dass wir unser Herz nicht zu sehr an das irdische Leben hängen sollen, weil es vergänglich ist. Wir wissen ja nicht, wie alt wir werden. Ich bin im Februar mit Germanwings geflogen. Und da war alles noch in Ordnung. Und keiner weiß, wie lange er lebt. Aber Gott weiß es. Und deswegen ist das von Jesus ganz liebevoll, dass er sagt, häng dich nicht an etwas, was du irgendwann loslassen musst, sondern strecke dich nach dem ewigen Leben aus. Es gibt ewiges Leben nach dem Tod, weil Jesus den Tod besiegt hat. Und es wartet auf uns eine Zukunft im Himmel. Das ist eigentlich die wichtigste Botschaft. Und das sollte jeder Mensch gehört haben. Jesus ist auf die Erde gekommen und er ist ans Kreuz gegangen, damit wir ewiges Leben haben. Und das ist die vierte Prophetie, das sagt Jesus nämlich auch in diesem Text voraus. Er steigt hinab in die Finsternis und besiegt den Fürst der Welt. Ich lese weiter aus Johannes 12, Vers 27. Da sagt Jesus: Jetzt ist meine Seele betrübt. Was soll ich sagen? Vater, hilf mir aus dieser Stunde. Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Da kam eine Stimme vom Himmel: Ich habe ihn verherrlicht und ich will ihn abermals verherrlichen. Da sprach das Volk, das dabei stand und zuhörte: Es hat gedonnert. Die anderen sprachen: Ein Engel hat mit ihm geredet. Jesus antwortete und sprach: Diese Stimme ist nicht um meinetwillen geschehen, sondern um euretwillen. Jetzt ergeht das Gericht über diese Welt. Nun wird der Fürst der Welt ausgestoßen werden. Und ich, wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Nicht jeder, der Jesus zugehört hat, war sensibel für die unsichtbare Welt. Manche dachten, es hätte gedonnert. Andere sagten, sie hätten einen Engel gehört. Aber es gab auch welche, die ganz deutlich diese Stimme vom Himmel gehört haben. Das, was Jesus hier sagt, deutet auf einen unsichtbaren Kampf hin, einen Kampf zwischen Licht und Finsternis, zwischen Gut und Böse. Und mit dem Tod von Jesus hat es ein Gericht gegeben über den Fürst dieser Welt und er wurde ausgestoßen. Und mit seiner Auferstehung nimmt Jesus alle mit in den Himmel, die an ihn glauben. Jesus ist hinabgestiegen in das Reich des Todes und hat den Fürst der Welt besiegt. Paulus beschreibt das in Kolosser 2 sehr anschaulich. Vers 15. Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und hat einen Triumph aus ihnen gemacht in Christus. Christus ist der Sieger. Er hat den Tod besiegt. Das ist das, was wir heute hören müssen und das, was wir in den nächsten Tagen hören müssen. Christus hat den Tod besiegt. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Aber wie gewaltig das Ganze auch für die Einwohner in Jerusalem gewesen sein muss, das kann man ja nur erahnen. Wenn man zuerst an diese öffentliche Kreuzigung denkt, die schrecklich gewesen sein muss, dann eine 3-stündige Sonnenfinsternis, dann das Erdbeben und der Vorhang, der im Tempel zerreißt, und dann die Toten, die aus den Gräbern kommen und den Menschen in Jerusalem begegnen, das muss gewaltig gewesen sein. Und trotzdem stellt sich die Frage, hat das tatsächlich jeder in der Stadt mitbekommen? Wir haben hier vor ein paar Tagen eine Sonnenfinsternis gehabt. Und ich habe es nicht mitbekommen. Ich habe es weder in den Nachrichten gelesen noch von jemandem gehört. Ich war im Büro und dachte auf einmal, warum ist denn das so dunkel? Und dann habe ich einfach nur alle Lichter angemacht und weitergearbeitet. Und erst hinterher haben mir die Kollegen erzählt, dass wir vorhin eine Sonnenfinsternis hatten. Ich war dabei und habe es trotzdem verpasst. Ob es den Menschen zur Zeit Jesu manchmal auch so gegangen ist? Wie viele waren beim Einzug nach Jerusalem dabei, haben ihm zugejubelt, aber das Wichtigste haben sie trotzdem verpasst? Es gab damals Menschen, die haben mit sehenden Augen nichts gesehen und mit hörenden Ohren nichts gehört. Sie haben einfach nichts von dem mitbekommen, was Gott in ihrem Land getan hat. Andere dagegen haben Jesus als den Messias erkannt und sind ihm nachgefolgt. Manchmal sieht man etwas und sieht es doch nicht richtig. Oder man hört, was jemand sagt und hört nicht richtig zu. Und dieses Problem hatte Jesus oft mit seinen Jüngern. Denn es gab Dinge, die sie einfach nicht wahrhaben wollten oder die sie einfach überhört haben. Die Jünger haben vieles von dem, was sie in der Zeit mit Jesus erlebt haben, erst im Nachhinein verstanden. Und dann haben sie es aufgeschrieben. In den Bibeltexten für Palmsonntag sind starke Prophetien auf mehreren Erfüllungsebenen drin. Und ich habe mich gefragt, wie Jesus unsere heutige Welt sieht und an welchem Punkt wir heute stehen. Wie ist es bei uns? Wir bekommen so viel durch die Medien mit. Wir sehen und wir hören so viel. Manchmal zu viel. Wir werden mit Informationen überflutet. Und manchmal ist es nicht leicht, das alles zu verarbeiten und zu verstehen. Vielleicht leben wir in einer Zeit, in der es immer wichtiger wird, ein gutes Unterscheidungsvermögen zu entwickeln. Sich mehr an Gott und seinen Plänen zu orientieren, als an den Nachrichten. Mehr Zeit mit Jesus im Gebet zu verbringen, anstatt sich in Aktivitäten oder auch im Internet zu verlieren. Ich war vor ein paar Wochen auf einer Gebetskonferenz und wir haben viel Zeit damit verbracht, auf Gott zu hören und für unsere Welt zu beten. Und auf einmal hatte ich den Eindruck, ich bin in einer anderen Welt, in einer Welt voller Bilder und Symbole. Und ich habe auf einmal Dinge vor meinem inneren Auge gesehen. Das war wie so ein Film und ich habe das dann auch aufgeschrieben. Und eins davon möchte ich heute Morgen weitergeben. Ich habe unter anderem mehrere Engel gesehen, die einen roten Schalter bewacht haben. Ich dachte, was ist das? Und dachte, das wäre vielleicht so ein Eindruck aus dem Kalten Krieg, wo das ja immer darum ging, dass dieser rote Schalter nicht gedrückt werden soll, damit die Atombombe nicht gezündet wird. Und einen Tag später habe ich dann gelesen, dass vor ein paar Monaten in der Ukraine-Krise im Gespräch war, ob Atomwaffen eingesetzt werden. Und dann habe ich gedacht, vielleicht waren da Engel, die haben diesen Schalter bewacht, dass das nicht passiert ist. Mir ist das in letzter Zeit so wichtig geworden, sensibel für das zu werden, was Gott gerade in der Welt tut. Auch sensibel zu werden für die unsichtbare Welt, für das Reden Gottes, für diese Kämpfe zwischen Licht und Finsternis. Manchmal erkennen wir diese Kämpfe im Sichtbaren, gerade jetzt, wenn es um Krieg oder Gräueltaten geht. Aber manchmal spielt es sich auch in Gedanken ab. Oder man merkt in der Atmosphäre irgendwas, was auf solche Kämpfe hindeutet. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir Christen in der Erkenntnis wachsen, dass wir merken, was sich da um uns herum abspielt und was Gott mit der Welt vorhat. Es geht um mehr Durchblick, es geht aber auch um mehr Frieden in Gott. Dass uns das alles nicht irgendwie überflutet, sondern dass wir wissen, Gott regiert die Welt und er hat etwas vor. Deswegen ist es gut, wenn man näher zu ihm hinkommt. Wir hatten vorhin im Vorgebet oder ja, haben wir auch gebetet jetzt für diese Sache mit dem Flugzeugabsturz. Und auf einmal habe ich so gesehen, das ist so eine Geschichte aus der Bibel, wie diese Schlangen da bei Mose auf dem Boden waren und dann war diese eherne Schlange, diese bronzene Schlange und da sollten sie drauf gucken. Dann sind die Schlangen weggegangen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir auf Jesus gucken, weil Jesus ist derjenige, der über dem allen drüber steht, damit uns das Ganze nicht überflutet. Ich möchte nicht zu denen gehören, die das nicht mitbekommen, wenn Jesus gerade was macht. Ich möchte dabei sein, wenn er in unserem Land wirkt und ich möchte ihm zur Verfügung stehen. Und im Kampf zwischen Licht und Finsternis möchte ich auf der Seite des Siegers sein, auf der Seite von Jesus. Amen.